Hallo meine Lieben, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Staffel des Chronisch Ikonisch Podcasts. Es gibt endlich neue Folgen und diese Staffel ist eine ganz besondere, denn es ist eine reine Interviewstaffel. Ich habe für diese Staffel mit den verschiedensten Menschen gesprochen, die eine chronische Erkrankung haben. Ich habe mit ihnen über Krisen gesprochen, über Schicksalsschläge, darüber, wie sie es schaffen, trotz der Krankheit Hoffnung und Mut zu bewahren. Und in der heutigen Folge spreche ich mit der lieben Vicky. Sie hat auch einen Instagram-Account, Healing Vicky, und einen eigenen Etsy-Shop, denn sie gestaltet ganz wunderschöne Armbänder selbst, Armbänder und Choker aus Perlen insbesondere. Ja, ich selbst war schon Kundin bei ihr und habe zwei ganz wunderschöne Choker bestellt, die ich jetzt auch sehr gerne trage. Die gibt es auch weiterhin noch in ihrem Shop zu kaufen. Ihr könnt gerne mal vorbeischauen. Und das ist ein ganz inspirierendes und schönes Gespräch geworden darüber, wie uns Kreativität in Krisenzeiten oder in Krankheitsphasen weiterhelfen kann, wie sie uns Ruhe schenken kann. Und hört gerne einfach mal rein in Vickys Geschichte. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Ja, hallo Vicky, herzlich willkommen.
Hallo.
möchtest du dich vielleicht einmal den Hörern, die dich noch nicht kennen, einmal vorstellen?
Ja, erstmal Dankeschön. Ich freue mich, heute das mit dir machen zu dürfen.
Ich freue mich auch.
Ich bin Vicky, 24 Jahre alt und habe MS seit 2017. Und habe einen eigenen Shop gegründet auf Etsy, Goldstücke Designs, hattest du gerade schon gesagt. Und alles Weitere kommt später. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir das jetzt machen.
Ja, ich freue mich auch, dass wir heute dieses Interview führen können und dass wir vielleicht auch einmal darüber sprechen können. Das ist so ein bisschen der Anreiz gewesen, warum wir dieses Interview auch machen, wie vielleicht auch Kreativität einem dabei helfen kann, eine chronische Erkrankung zu verarbeiten oder in dieser Zeit oder in einer Krankheitsphase helfen kann. Am Anfang würde ich vielleicht noch mal gerne darauf eingehen, für diejenigen, die dich vielleicht noch nicht so kennen oder dein Instagram noch nicht kennen und deine Geschichte noch nicht kennen. Wann hat das mit der MS vielleicht bei dir begonnen? Also wann hast du gemerkt, dass vielleicht etwas mit deinem Körper nicht stimmt oder welche Symptome sind da als erstes aufgetreten?
Ja, ich hatte in der Schulzeit, ich war auf dem Gymnasium, so 9., 10. Klasse ungefähr, hatte ich Schwindelanfälle. Und das ist ja jetzt erstmal was, Schwindel ist ja jetzt total unspezifisch als Symptom, sage ich mal. Ich war damals mit zwei Freundinnen auf einem Konzert in Köln und wir waren den ganzen Tag auf den Beinen, hatten lange Schule und so weiter. Und da hatte ich das wirklich ganz extrem. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich gleich umfalle, dass der Boden schwankt, dass meine Beine irgendwie, also dass ich nicht mehr richtig stehen kann. Und das war also auch in dieser Schulzeit, in dieser Schulzeitphase. Und das war das schlimmste Erlebnis, sage ich mal. Und der Schwindel hat sich dann durchgezogen. Und irgendwann bin ich dann mal zum Hausarzt gegangen und der meinte dann, ja, man kann so organisch nichts feststellen. Ich wurde dann zum Neurologen geschickt. Der hat dann auch Untersuchungen gemacht und letztendlich hieß es dann, es ist psychisch. Also ja. Ich, du lachst schon. Ja, man wird ja oft immer so psychisch abgestempelt und auch nicht richtig ernst genommen. Und da musste ich halt zum Kinder- und Jugendpsychiater. Da hieß es dann, du hast eine Angststörung mit, Menschenmassen vertrage ich nicht zum Beispiel und wurde da auch behandelt. Also es tat mir auch gut, muss ich sagen. Also es war jetzt nicht so, dass es mir gar nichts gebracht hat. Aber der Schwindel, der war dann hinterher wieder da. Mm. Ne, genau.
Ja, ich musste auch gerade so ein bisschen schmunzeln, als ich gehört habe, das wurde auf die Psyche geschoben. Weil ich denke, dass sehr, sehr viele auch die Erfahrung gemacht haben, die eine chronische Erkrankung haben. Ich selbst auch zum Beispiel. Nicht bezüglich des Lupus, aber ich habe eine Histaminetoleranz und da wird das sehr, sehr oft leider als Angststörung diagnostiziert. Da habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass erstmal gesagt wurde, Angststörung, und hinterher ist rausgekommen, waren alles Symptome von der Histaminintoleranz. Und das habe ich auch auf jeden Fall von ganz, ganz vielen Leuten gehört, dass das am Anfang falsch diagnostiziert wird und dass es auch teilweise sehr lange dauert, bis eine Diagnose gestellt wird. Wann war das denn bei dir so, dass wirklich dann letztendlich die Diagnose MS gestellt wurde?
Ja, genau. Also mit der Diagnosestellung gebe ich dir vollkommen recht. Ich muss jetzt dazu sagen, das hatte ich am Anfang nicht erwähnt, ich bin MFA und arbeite in einer neurologischen Praxis.
Ah, okay.
Ja, also Fun Fact, mehr oder weniger. genau. Und wann die gestellt wurde, also ich habe, das war ja in der 9. und 10. Klasse, wo ich dann diese Schwindelanfälle hatte, habe dann in der 11. Klasse ja mein Abitur abgebrochen. Das war jetzt nicht aus diesem Grund mit dem Schwindel, sondern einfach, weil ich ziemlich genau wusste, was ich machen wollte. Ich wollte ja also MFA werden und habe dann meine Ausbildung begonnen und habe die dann 2017 abgeschlossen. Und 2017 bin ich dann auch zu meinem jetzigen Chef gewechselt in die Praxis. Und dann habe ich einfach mal angesprochen, weil in dieser Zeit mehr Symptome auch dazugekommen sind. Also ich hatte in der Berufsschule oft Sehstörungen. Ich konnte nicht richtig auf die Tafel schauen. War auch beim Augenarzt, da war alles okay. Und ich hatte in stressigen Phasen, wo wir dann Klausuren geschrieben haben oder auch Abschlussprüfungen hatten, bin ich nach Hause gefahren und hatte ja so ein Kribbeln am rechten Bein. Also jedes Mal, wenn ich meine Pedale bedient habe, hat mein ganzer Fuß gekribbelt. Und das war irgendwann so schlimm, dass ich, wenn ich joggen war, was ich früher total gerne gemacht habe, ja, ganz viele Ameisen vom rechten Bein bis zu meinem Bauch hochgegangen sind. So. Auf deine Frage zurückzukommen, ich hatte meinem Chef dann mal gesagt, dass ich oft so Sehstörungen habe. Und dann meinte er, okay, dann machen wir einfach mal ein MRT. Ja, bin dann ins MRT rein und dann hieß es dann, ja, der Radiologe hat was gesehen, Kontrastmittel spritzen und so weiter. Habe ich erst gedacht, ich hätte einen Hirntumor. So. Bin dann auch wieder damit zu meinem Chef und er meinte dann, nein, das ist nicht, diese Stelle ist nicht üblich für einen Hirntumor. Ob ich sonst noch was hätte? Ja, habe ich gesagt, dann das Kribbeln in den Beinen. Ja, da mich nur angeguckt, meinte, okay, dann nochmal ins MRT von der Halswirbelsäule und da war halt auch eine Läsion. Ja, dann ging das alles schnell, ne? Also Krankenhaus, Lumbalpunktion und dann im Oktober 2017 hatte ich dann die Diagnose.
Also ging es dann letztendlich eigentlich doch relativ schnell mit der Diagnose oder wann, wie lang war so der Zeitraum?
Ja, zum Glück. Also ich würde so sagen 2 Jahre.
Oh, okay.
Ungefähr. Ja. Also bei mir, ich hatte wirklich richtig Glück. Aber ich kenne Leute, die über 10 Jahre mit Sachen rumlaufen. Ja, wo gesagt wird, du hast nichts und wo es nicht diagnostiziert wird.
Ja, mir ist gerade auch so ein bisschen aufgefallen tatsächlich, dass vielleicht insbesondere bei neurologischen Symptomen, dass das vielleicht auch auf die Psyche geschoben wird oft. Also wenn man so dieses Ameisenlaufen beschreibt oder so, dass dann oft einfach gesagt wird, dass es wohl eine psychische Ursache hat, also insbesondere so neurologische Symptome. Weil das nämlich bei mir unter anderem auch der Fall war. Und da habe ich mich gerade dran erinnert, dass ich nämlich wegen der Histaminintoleranz auch sehr unter Ameisenlaufen in den Beinen litt und so weiter und dann gesagt wurde, ja, das hat eine psychische Ursache, aber war halt wirklich eine totale Überreizung von den Nerven wegen zu viel Histamin oder so eine typische allergische Reaktion eben. Ne? Also ich glaube, das ist echt bei vielen neurologischen Erkrankungen leider der Fall. Ne?
Genau.
Ja, wie würdest du denn sagen, hat die MS oder hat die Diagnose hinterher für dich dein Leben verändert? Also was hast du dir vielleicht erstmal als Frage vorher, was hast du dir gedacht, als die Diagnose dann gestellt wurde vielleicht auch?
Ja, ich muss jetzt dazu sagen, ich hatte schon dadurch, dass wir eine neurologische Praxis sind mit Schwerpunkt auf MS, hatte ich schon sehr viel Erfahrung eigentlich durch halt die ganzen MS-Patienten. Ich wusste, was die Krankheit ist. Ich wusste die Symptome und die ganzen Therapien. Und wo ich dann die Diagnose bekommen habe, bin ich gar nicht in so ein tiefes Loch gefallen. Einfach, weil ich Ja, weil ich mich damit auskannte. Das hört sich jetzt doof an, weil klar, ich kannte oder ich konnte ja nicht in die Menschen hineinsehen, sage ich mal. Aber dadurch, dass ich halt so viele Leute auch betreut habe schon, war das für mich am Anfang kein Schock. Ja, das war so, okay, das hast du jetzt auch. Ja, da kennst du dich ja mit aus. Eher so ein bisschen witzig, ne? Wahrscheinlich war es dann letztendlich doch der Schock, dass man so reagiert. Aber ich fand es am Anfang nicht schlimm, weil ich auch weiß, dass ich einen Chef habe, der sich hundertprozentig damit auskennt.
Ja. Also es war für dich auf jeden Fall nichts Unbekanntes, weil das ist ja auch bei vielen Kunden, sag ich mal, bei vielen Leuten, die eine Diagnose bekommen, einer chronischen Erkrankung, ist es ja auch oft so, dass die erstmal in so eine Art Loch fallen oder überhaupt nicht wissen, was ist das jetzt überhaupt, was kommt auf mich zu. Das war also auf jeden Fall bei dir nicht so, sondern du hattest wirklich schon Erfahrung damit und, sag ich mal, verschiedene Verläufe auch gesehen der Erkrankung und wusstest da also quasi schon, was auf dich zukommt, oder?
Ja, genau. Also, ja, genau so. Wir hatten auch 2 Rollstuhlpatienten und da war es am Anfang für mich schon, wo ich die dann gesehen habe, ja, war schon schwer, würde ich sagen, weil man hat natürlich sofort immer, wenn man MS googelt oder von anderen hört, oh Gott, du landest im Rollstuhl. Das ist ja bewiesen, dass es nicht stimmt. Aber sich da irgendwie zu distanzieren, das war am Anfang super schwer. Ja, aber das wird auch besser. Genau.
Ja, wie ist es dann letztendlich weitergegangen nach der Diagnose? Wie hat vielleicht die MS oder die Diagnose dann dein Leben verändert? Oder ja, wie wurde vielleicht auch die MS dann behandelt?
Ja, also ich muss sagen, dass die MS an sich, ja, ich könnte auch fluchen, sage ich mal, aber im Großen und Ganzen schon, dass man so die positiven Dinge im Leben irgendwie rausfiltert hat. Ne? Also man lernt irgendwie, ja, die guten Tage mehr zu schätzen auf jeden Fall. Wenn man sich mit Freunden trifft und es geht einem gut und man kann einfach mal, ja, loslassen, wo man dann halt, man hat halt einen guten Tag, ne? Und ohne Einschränkung oder, ja, weniger Einschränkung. Ich muss sagen, also ich bin jetzt, weil du sagtest, wegen den Verläufen oder wegen den Therapien, hattest du ja gefragt.
Ja, das war...
Genau, ich hatte ja eigentlich 2-mal im Jahr einen Schub. Heißt, ich war nie so richtig eingestellt. Das würde ich aber auch sagen, das ist mit so ein bisschen meine Schuld, weil es ist gleichzeitig ein Segen, aber auch ein Fluch, dass man so viel über die Erkrankung und auch Therapien weiß. Ich hatte ziemlich viele Sachen durch, von Medikamenten über Spritzen, über Infusionen. Und mittlerweile bin ich jetzt wieder bei einer Infusionstherapie gelandet. Und ja, durch diese Schübe im Jahr habe ich natürlich auch neue Symptome dazu bekommen, die mich jetzt eigentlich so dahin getrieben haben, sage ich mal, dass ich meine Stunden reduziere bei der Arbeit. Einfach, weil ich auch ja viele Begleiterkrankungen noch durch die MS bekommen habe. Also ich kenne das durch deine, ich glaube, das war der 2. Podcast von dir, wo du über die Fatigue gesprochen hast. Habe ich auch die Fatigue. Also ich kann das wirklich hundertprozentig mitfühlen, was du da erzählt hast. Und ja, ich bin jetzt, wie gesagt, kürzer getreten, einfach weil ich dann nach Hause komme und nach der Arbeit, sage ich jetzt auch mal, noch ein Leben habe. Also man ist nicht müde oder nicht so erschöpft, muss sich dann sofort hinlegen und kann nichts mehr machen. Und ich habe halt dann das Glück, dass ich dann von der Arbeit nach Hause komme und zum Beispiel meine Perlen mache oder meine Armbänder mache. Ja, also so hat die MS schon mein Leben verändert. Ne? Oder auch, ich habe meinen Mann, also wir kennen uns schon seit der Krabbelgruppe, und der hat das auch alles so durchlebt und ich sage, meiner Partnerschaft ist das natürlich auch schwer, ja, mit einer chronischen Erkrankung umzugehen, aber er war da wirklich immer oder ist immer bei mir und unterstützt mich und das ist wirklich viel wert.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist wirklich viel wert, wenn man dann Leute hat, die auch einen unterstützen, auf jeden Fall. Ja, und das, was du gerade sagtest wegen der Fatigue, ich denke, das ist natürlich auch so ein Punkt, an denen ganz viele mit chronischer Erkrankung auch einfach kommen, ne, dass man sich vielleicht irgendwann die Frage stellt, insbesondere wenn die Fatigue besonders stark wird, wo muss man vielleicht mal kürzer treten? Also Ne?
Genau.
Ganz bekannt ist ja da diese Löffeltheorie. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Ja,
Ne?
die
Dass
kenne ich
man,
von dir tatsächlich.
ja, dass man sich einfach überlegt, wie viele Löffel habe ich am Tag noch zur Verfügung, und wofür nutze ich die, und ne, dass selbst ganz kleine Dinge, die für andere total selbstverständlich sind, einfach für einen kraftraubend sein können, wie sich was zu essen zu machen oder solche Dinge einfach, ne? Ja, genau. Und das, was du gerade sagtest, fand ich auch ganz interessant, dass du beschrieben hast, dass du dann quasi nach der Arbeit auch noch ein Leben hast, ne? Weil klar, wenn man dann wirklich einen 8-Stunden-Tag oder so durchziehen muss und du bist nach der Arbeit schon so platt, dass du überhaupt nichts anderes mehr machen kannst, dann ist natürlich da auch die Frage, ja, sollte man daran auch nicht was ändern, ne? Weil das ist natürlich dann schon, ja, extrem.
Genau, also ich sehe das auch bei meinen vielen, also ich sage jetzt mal, bei Instagram schreibe ich natürlich auch mit vielen Leuten, die MS haben. Und auch immer so dieser, ich sag mal, typisch deutsche Satz in Anführungszeichen, ich kann nicht krank werden, weil ich arbeiten muss, ne? Das ist halt auch so was, klar, man kann sich auch nicht, wenn man jetzt zum Beispiel alleine lebt, dann eine Halbtagsstelle zu nehmen, das ist natürlich finanziell gesehen auch für einen echt eine Herausforderung. Und diesen Schritt zu gehen, ich finde, also mir tat das wirklich ein bisschen weh, muss ich sagen. Weil das für mich schon irgendwie heißt, okay, du machst jetzt nur noch halbtags, du bist erst 24. Irgendwie passt das nicht so in dieses Bild hinein. Aber ich finde, wenn man eine chronische Erkrankung hat, dann passt man auch in kein Bild rein. So, jeder ist da individuell und einzigartig. Und ich war hinterher wirklich stolz auf mich, dass ich gesagt habe, okay, du machst das jetzt mit der Halbtagsstelle. Ja.
Ja, das ist auf jeden Fall auch ein Prozess. Den kenne ich auf jeden Fall auch von mir selbst. Wenn ich auf meine Schulzeit zum Beispiel zurückblicke, wo ich ja noch, wo ich keine chronische Erkrankung hatte, jedenfalls noch nicht diagnostiziert, das ist natürlich auch noch, dann kann ich mich an einen ziemlichen Leistungsdruck, den ich auch mir selbst gemacht habe, erinnern. Und das wurde tatsächlich, je aktiver, sage ich mal, meine Erkrankung dann war, hat das abgenommen, weil ich einfach gemerkt habe, man muss einfach auf sich selbst aufpassen. Wenn ich es übertreibe, dann schade ich vermutlich nur mir selbst, ne? Und das hat dann natürlich auch keinen Sinn. Und dass vielleicht, ja, dieser Gedanke, also es ist ja auch, wir leben ja auch in einer Leistungsgesellschaft leider, ne? Und in vielen Köpfen herrscht noch der Gedanke, also dass man sich wirklich über diese Leistung, die man erbringen kann, auch definiert quasi. Und sich davon zu lösen, das ist, glaube ich, schwierig. Aber ich denke mal, dass vermutlich auch viele Menschen irgendwann in ihrem Leben an diesen Punkt kommen werden, ob früher oder später, wo man dann merkt, es geht jetzt nicht mehr so, wie ich es eigentlich gerne hätte oder wie es vorher war. Und dann muss man einfach nochmal alles überdenken, ne?
Genau.
Und den Prozess haben wir vermutlich früher als andere. Ne?
Ja, genau, genau
Ja.
so.
Ja.
Ja.
Ja, dann würde ich jetzt gerne einmal auf deinen Etsy-Shop zu sprechen kommen oder deine Armbänder. Also wie kam es dazu, dass du Schmuck selbst gestaltest? Genau.
Ja, das ist an sich eine süße Geschichte, finde ich. Ich habe von einer lieben Bekannten, die auch Patientin von uns ist, die kam zu uns zur Infusionstherapie und war im Urlaub. Die war in Griechenland und meinte dann zu mir, du, ich habe dir was mitgebracht, komm mal gleich zu mir. Und dann hatte sie ja ein Armband dabei und das war so ein, ich weiß nicht genau, wie die heißen, ich glaube Surferarmbänder heißen die. Das heißt, man hat so ein Knoten und man kann die selber an den Seiten so enger stellen. Du weißt, was ich meine, ne?
Ja,
Diese,
genau.
ja, okay. Und
Mit so einem Makramee-Verschluss oder so, ne?
ja,
Diese
genau,
gibt's ja
richtig, ja.
mittlerweile auch sehr oft.
Ja, habe ich auch mittlerweile im Shop. Richtig, ich bin gerade noch nicht auf den Namen gekommen. Genau. Und sie sagte halt zu mir, das war ein Stand, der ja verschiedene Erkrankungen anmietet sozusagen oder beziehungsweise verschiedene Armbänder für verschiedene Erkrankungen. Und da war auch MS dabei und da musste sie an mich denken und hat mir das mitgebracht. Und das fand ich so süß von ihr. Und ja, ich hatte dann das Armband, ich habe das wirklich die ganze Zeit getragen und habe mir gedacht, sowas gibt's hier gar nicht. Ich würde das total schön finden. Also ich habe mich so sehr darüber gefreut, dass man wirklich was hat, was irgendwie bei einem ist, das steht für dich, also für deine Erkrankung. Das macht die sozusagen in Anführungszeichen sichtbar. Man steht natürlich jetzt nicht MS drauf, aber für einen selbst. Und ich fand den Gedanken einfach so schön. Ja, dann habe ich mir überlegt, dass ich sowas auch mache. Und habe dann diese Farben genommen. Also MS Awareness ist ja eigentlich orange. Ich weiß jetzt nicht, warum orange bei uns ist. Aber ich habe dann letztendlich ja diese Farben genommen, die in dem Armband waren, und habe das dann auch so verkauft, ne? Und habe halt dazu gesagt, das soll so ja Zusammenhalt sein und irgendwie, wir sind halt irgendwie doch eine Familie, eine große Familie, obwohl man sich nicht kennt. Und habe das dann bei Instagram so ein bisschen ja veröffentlicht und dann ja kam das dann. Und die Leute, die fanden das alle total schön und haben sich bedankt, dass ich denen auch so ein, ja, so ein Stück irgendwie wiedergegeben habe damit. Ja, und so kam es halt, dass ich die Armbänder gemacht habe.
Und wann hast du damit angefangen? Also seit wann ist das dann dein Hobby? Und ja, wann hast du dann wirklich den Etsy-Shop eröffnet?
Also ich habe im August damit angefangen, die Perlenarmbänder zu machen. Mein Hobby ist es tatsächlich eigentlich schon seit meiner Kindheit, würde ich sagen. Ich war immer sehr kreativ, aber hatte immer so verschiedene Phasen. Also ich habe mal ganz intensiv gemalt, dann ganz intensiv gebastelt, dann auch Perlenarmbänder gemacht als Kind. Letztes Jahr zum Beispiel, wo ich im Krankenhaus war, habe ich ganz intensiv gemalt. Auch richtig mit Leinwand und so. Da habe ich auch noch ganz viele Leinwänder hier stehen. Ja, aber wie gesagt, mit den Armbändern jetzt seit August mache ich das sehr intensiv. Und ja, Etsy war im Prinzip so die erste Plattform, die mir eingefallen ist, die man dafür nutzen kann. Wo man selbstgemachte Sachen verkaufen kann. Ja, und da habe ich die reingestellt.
Inwieweit hat dir denn dieses Gestalten von dem Schmuck, von den Armbändern dann vielleicht auch im Umgang mit der MS geholfen? Oder ja, insbesondere vielleicht auch in Krankheitsphasen, also in Phasen, wo die Erkrankung dann aktiver war?
Also ich muss jetzt mal so dazu sagen, ich bin ein riesengroßer Yoga-Fan. Das passt jetzt gerade nicht zu deiner Frage, aber gerade so die Meditation und so, die liebe ich, wenn man sowas macht. Und ich finde das aber super schwer, wenn einem gesagt wird, ja, du musst den Stress rausnehmen aus deinem Alltag, du musst meditieren, setz dich davor. Ich bin ein Mensch, ich kann sowas nicht. Und dieses Gestalten vom Schmuck, das ist ziemlich simpel, aber das ist für mich so eine Art Meditation. Also wenn ich zum Beispiel anspruchsvollere Ketten mache oder deine Choker zum Beispiel, die sind wirklich alle abgezählt und ich muss dann alle Perlen zählen und die verschiedenen Farben raussuchen und da konzentriere ich mich wirklich auf dieses Zählen und das beruhigt mich. Also das bringt einen komplett runter. Man ist dann so in seiner kleinen Welt und ich sag mal, wie lange dauert so ein Choker? Ja, halbe Stunde bin ich dann dabei, mache dann noch was anderes und das reduziert halt meinen Stress, das merke ich auch. Und ich merke dann auch irgendwann, wie sich der Geist durch dieses Zählen entspannen kann. Und dadurch, dass ich ja, also ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich habe ganz massive Probleme mit Anspannung. Und das hilft mir dann einfach in diesem Moment.
Also würdest du sagen, dass diese Schmuckgestaltung, nenne ich es mal, dass das auch wirklich eine ganz meditative Tätigkeit sein kann?
Ja, absolut. Genau. Man macht so sein, man ist in seinem Flow. Und das Schöne für mich ist auch, das hatten wir vorhin mal kurz angeschnitten, also ich bin ziemlich perfektionistisch. Und ich habe auch immer so dieses Ideal vor Augen, du musst alles gut machen, du musst der Gesellschaft, ja, du musst, was hatten wir vorhin gesagt, dass man der Gesellschaft entsprechen muss, ne?
Ja, und auch dieser Leistungsdruck, von dem Leistungsdruck hatten wir.
Genau,
auch.
Leistungsdruck, so. Und ich beziehe das jetzt nochmal auf meine Bilder. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass ich letztes Jahr noch gemalt habe. Ich mache das super gerne, aber mein Problem ist, dass ich kreativ werden muss. Und ich bin mit den Bildern total unzufrieden irgendwann, weil ich mich selber so unter Druck setze. Und bei den Armbändern ist das Schöne, du hast dann ein fertiges Armband und kannst das immer wieder kopieren, sage ich mal, weil du hast dieses Originalstück da ja liegen. Und dass du aber dann immer wieder diese Perlen abzählen musst und so weiter. Und das bringt dich halt schon in so eine meditative Phase.
Also würdest du sagen, also im Gegensatz zum Malen, dass du jetzt bei den Armbändern dann eher nicht so diesen Druck hast, diesen Perfektionsdruck oder so, sage ich mal so, sondern dass dich das wirklich eher davon, dass das eher, ja, dass du dich davon lösen kannst, wenn du das tust und dass du da auch dann zur Ruhe findest.
Ganz genau. Da habe ich halt nicht mehr dieses Denken, oh Gott, du musst jetzt kreativ werden, weil man kann ja nicht immer neue Ideen haben. Aber wenn du mal eine Idee hast, dann machst du einen Armband, dir gefällt das und irgendwann, wenn du mal, sag ich mal, einen schlechten Tag hast, aber dich trotzdem ablenken möchtest, dann setzt du dich halt davor und machst dieses Armband nochmal, ohne nachzudenken, außer halt, wie gesagt, dieses Zählen.
Ja. Wobei ich aber echt sagen muss, dass es ja schon eine sehr kreative Tätigkeit ist. Also wenn ich so sehe, was du für verschiedene Designs, sage ich mal, machst, da frage ich mich auch immer, wie du darauf kommst, weil ich könnte das nie. Ja, ich finde es sehr, sehr kreativ, muss ich tatsächlich sagen. Also ja.
Ja, danke erstmal.
Vielleicht ist das ja auch etwas, was da eher unterbewusst dann passiert, sage ich mal, dass du kreativ wirst. Und also wie gesagt, vielleicht merkst du es ja auch gar nicht so richtig, weil du nicht diesen Druck hast, du musst jetzt etwas ganz Tolles erschaffen. Aber vielleicht entsteht ja gerade dadurch dann etwas besonders Kreatives oder sage ich mal so, ne?
Genau, richtig. Weil man dann einfach loslassen kann und der Geist, sage ich mal, offen für alle Sachen ist. Und ich finde, gerade wenn man jetzt zum Beispiel auch mit Depressionen zu tun hat oder ja, depressiven Phasen, es muss ja noch nicht mal eine richtige Depression sein, aber wenn man dann diese bunten Farben sieht, das macht halt schon was mit einem. Und das ist richtig schön. Ja, aber danke dir trotzdem, dass du es so gesagt hast mit dem Kreativen. Ja,
ja, das mit den Farben kann ich sehr bestätigen. Du hast ja auch ganz verschiedene, sage ich mal, Kollektionen in deinem Shop, ne, mit ganz verschiedenen Themen. Und das ist mir gerade eingefallen, du hattest ja auch eine Reihe zu Chakren auch, ne, weil du ja auch gerade davon gesprochen hast, dass dir Yoga auch sehr viel bedeutet. Und ja, was würdest du sagen, du hattest das auch mal so bei Instagram auch angesprochen, was ist so diese Funktion von den Armbändern, genau?
Ja, also ich habe, wie du schon sagst, verschiedene Kollektionen. Der Gedanke hinter diesen Chakrenarmbändern ist halt einfach, dass man, man sagt ja oft, dass ein Chakra gestört ist. Also je nachdem, welche Symptome man hat, dann ist halt ein Chakra nicht zugänglich für dich, sage ich mal. Mhm. Und mein Gedanke war halt dahinter, dass man herausfindet, natürlich jetzt würde ich sagen, professionell herausfindet, weil das ist jetzt eine Sache, die kann man jetzt nicht eben so machen. Aber dieses Chakra, was halt gestört ist, dann hat man halt dieses Armband bei sich und hat so einen kleinen, ich sag mal, Reminder oder diese Erinnerung, dass man immer wieder Übungen dafür macht. Oder zum Beispiel mit dem Sonnenuntergangs-Choker, den habe ich ja dank dir eigentlich nur reingenommen, weil ich ja an sich die Armbänder habe. Aber da war einfach dieser Hintergedanke, dass man sich die Armbänder oder diesen Choker, dass man die trägt und so eine 2-Minuten-Meditation macht. Also man hat ja oft so einen stressigen Alltag und dass man einfach nur mal 2 Minuten für sich nimmt, sich das Armband anguckt, die Augen schließt, sich irgendwo hinsetzt und dann einfach nur dieses Bild von so einem Sonnenuntergang am Meer vor sich hat. Also ich habe das jetzt zum Beispiel auch gerade vor Augen und ich finde diesen Gedanken einfach so schön. Und ja, so hatte ich das halt bei Instagram dann veröffentlicht und ich habe so viele positive Rückmeldungen von den Leuten bekommen. Und ich habe das ja auch gesehen, so was die Leute bestellt haben. Und allein das macht mich dann so, ja, das zieht mich wieder hoch, sage ich mal. Gerade wenn man verschiedene Phasen hat, wo es einem nicht gut geht oder wo die Krankheit wieder aktiver ist, das bringt einen echt wieder hoch und das ist so schön zu sehen.
Ja. Also es ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass das so wahrgenommen wird von anderen und auch anderen etwas nützt, ne, auf jeden Fall. Und ja, also was mir gerade noch so aufgefallen ist, dass du natürlich auch sehr die Armbänder wieder mit diesem Meditationsthema auch verbindest. Das ist auch etwas, was ich natürlich so an sich auch noch nicht gesehen habe, muss ich sagen. Und ich finde das eine super Idee, dass man dann quasi die Armbänder so als Reminder nutzt für ne, verschiedene Dinge, wie du gerade sagtest, für dass man, was man dann auch natürlich in besonders stressigen Phasen nutzen kann oder vielleicht auch in Phasen, denen es einem generell nicht gut geht. Ich glaube, das kann wirklich ganz vielen Leuten auch in vielen verschiedenen Lebensphasen auf jeden Fall auch weiterhelfen. Ja, hast du vielleicht zum Abschluss einen Rat, um Krankheitsphasen gut zu überstehen oder halt Phasen, ja, in denen die Krankheit aktiver ist, in denen es einem generell nicht so gut geht? Jetzt physisch, aber auch psychisch, ne?
Ja, klar. Also ich würde sagen, also die Psyche, die spielt ja oft oder im größten Teil immer eine Rolle auch, wenn es einem körperlich nicht gut geht. Und ich sage jetzt mal, wenn man jetzt gerade einen akuten Schub hat, wo man, das hatte ich ja jetzt zum Beispiel, wo ich mein Bein nicht richtig hochheben konnte. Da kann man jetzt natürlich nicht, kann ich nicht sagen, okay, geh mal raus an die Natur und lauf mal eine Runde. Bisschen lustig, geht da nicht. Aber ich bin der Meinung, der Geist, also man muss sich Ablenkung suchen, dass der Geist irgendwie zur Ruhe kommt. Und ich finde, nur so kann man auch die ganzen Sachen irgendwann loslassen. Und es ist natürlich normal, dass man in solchen akuten Phasen vermehrt in sich hineinhört. Es wird uns ja auch gesagt als chronisch Kranker, dass man auf Symptome achten muss. Aber das ist für den Geist natürlich super anstrengend. Und nur so, finde ich, mit Ablenkung kann man dem Geist halt eine Pause gönnen. Und da finde ich, man muss natürlich jetzt nicht Perlen machen. Das habe ich mir jetzt natürlich überlegt. Aber ich finde auch diese Malbücher so toll, dass man dann einfach hinsetzt und in diesen schwierigen Phasen wirklich mal bewusst auch mit Farben malt und einfach mal guckt, welche Farben man auswählt. Und wenn es halt schwarz ist, ja gut, dann ist es schwarz. Schwarz ist für mich auch eine Farbe. Aber ja, ich finde, man muss sich in solchen akuten Phasen Ablenkung suchen, kreative Ablenkung suchen. Und wenn es einem natürlich gut geht, dann in die Natur gehen. Also ich weiß nicht, diese Wald, wie heißt das nochmal, Wald, nicht Waldfasten, sondern Wald, ich komme jetzt nicht drauf.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Waldbaden, heißt es
Waldbaden, ja,
Waldbaden?
das heißt Waldbaden, glaube ich, ja.
Ja, genau. Also ich zum Beispiel habe Glück, dass ich in einer Region wohne, wo ziemlich viel Wald ist bei uns, und dann gehe ich da einfach raus in die Natur. Nimm das Handy mal nicht mit und höre einfach mal auf die Geräusche im Wald. Also hat alles auch wieder so was Meditatives für mich. Aber das hat mir am besten geholfen in solchen Phasen.
Also, dass man quasi auch einfach versuchen muss, sage ich mal, diesen Spagat zu machen zwischen, man muss auf seinen Körper selbst hören, auf Symptome hören, aber gleichzeitig muss man auch quasi darauf hören, wie geht es mir eigentlich psychisch gerade. Und ne, das ist auch etwas, was ich ganz oft höre, dass Leute sagen, ja, ich bräuchte jetzt eigentlich mal Urlaub von meinem Körper. Das ist auch etwas, was ich tatsächlich auch ganz oft habe, wenn ich irgendwie in den Urlaub fahre, dass ich mir denke, ja, jetzt habe ich vielleicht dann mit dem Studium nicht so viel zu tun, jetzt kann ich mich davon mal ein bisschen ausruhen. Aber sage ich mal so, die Symptome oder diese Probleme, die man mit der Erkrankung hat, die bleiben dann ja letztendlich auch, ne? Und das ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass man da natürlich etwas findet, was einem da ein bisschen Ablenkung bietet, dann noch zusätzlich, ne? Dass man, ja, das ist natürlich schon auch ein Prozess, da dennoch auf seine Psyche auch noch zu achten, ne? Das ist auf jeden Fall ganz,
Ja,
ganz wichtig,
definitiv.
weil das natürlich eine sehr große Belastung auch darstellt, so eine chronische Erkrankung dann. Genau.
Ja, Pause von seinem Körper, das ist
Ja.
gut, richtig, genau. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich am Anfang das gar nicht so wahrgenommen habe, aber ich habe irgendwann wirklich meinen Körper gehasst. Also das hört sich jetzt so brutal an, ne? Aber mein Geist hat sich in meinem Körper so unwohl gefühlt, weil ich mir halt gedacht habe, warum hast du das jetzt? Hab ich das jetzt gerade? Warum hast du wieder diese Symptome? Und ich sag mal, dieses negative Denken, das macht es nicht besser. Und das zieht einen natürlich immer weiter rein. Und ich finde es so schwer, ja, dass man, also diese positiven Gedanken zu fassen, weil ich sag mal, jetzt auch gerade ging es mir vor einigen Tagen auch nicht gut. Und jetzt bin ich auch immer noch nicht so dass ich sage, okay, ich habe meine besten Tage. Aber ja, man muss trotzdem versuchen und lernen, das Positive zu sehen und auch seinen Körper zu lieben, weil ich sag mal, der macht ja wirklich alles für einen, dass es irgendwie besser wird, dass es einem besser geht.
Ja, das ist tatsächlich auch was, was ich ganz oft so sage, dass eigentlich der Körper nicht dein Feind ist. Sage ich mal so, die Erkrankung ist es ja das, was irgendwie schaden möchte, aber es ist nicht dein Körper an sich. Der versucht immer für einen auch zu arbeiten und ist für einen.
Genau.
Ja, und ja, was mir gerade noch eingefallen ist, dieser Prozess, wenn man kreativ ist, der wird ja sehr oft als Flow beschrieben. Also wenn man wirklich, hast du auch das Gefühl, dass du, wenn du dann kreativ wirst mit den Armbändern, diesen Flow hast und gibt dir vielleicht dieser Flow auch dann die Möglichkeit, quasi in richtigem Urlaub, sage ich mal, zu sein. Also dass du wirklich einmal komplett dann abschalten kannst von diesen ganzen Sorgen.
Ja, definitiv. Also das habe ich auch gemerkt, wo ich die Probleme mit meinem Bein hatte. Im September war das. Wenn du dann wirklich in diesem Flow bist und du siehst die Ergebnisse, diese positiven Ergebnisse, und du bekommst von anderen noch diese, ja, die bestärken dich auch noch da drin, dann hast du diese Symptome nicht. Also das hört sich jetzt total verrückt an, aber dir geht's dann wirklich, mir ging's dann eine Zeit gut. Zumindest für ein paar Tage. Also es ist jetzt nicht leider so ausgebrochen, dass es jetzt über Monate anhält. Aber ja, doch, dieser Zustand, der war schon echt beeindruckend, muss ich sagen. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich sowas überhaupt erreiche. Ja, weil zum Beispiel, ich bin ein Mensch, ich bin sehr unruhig und ich hatte das auf meinem Instagram-Account auch veröffentlicht, dass ich im Prinzip immer ja durch mein Leben renne. Und immer hektisch bin und man sagt mir immer, Victoria, du musst ruhiger werden, du musst zur Ruhe kommen, du musst meditieren. Das ist das Einzige, was dir jetzt hilft. Aber ich bin halt ein Mensch, der kann nicht ruhig sitzen. Aber gerade durch diese Ablenkung oder dieses, du sitzt ja wirklich dann doch ruhig da und machst deine Pärchen und bist so für dich. Und wenn du dann in so einen Flow kommst, wo du das mal wirklich komplett vergessen kannst, das ist echt unglaublich.
Also es gibt eigentlich auch wirklich ganz verschiedene Arten, zur Ruhe zu kommen, wie du gerade sagst. Manche möchten Armbänder machen, andere können besser meditieren. Ich persönlich kann zum Beispiel auch nicht besonders gut meditieren. Also wenn, dann nur wirklich mit Anleitung. Es gibt ja da schon x-beliebige oder zum Beispiel mit progressiver Muskelentspannung, was mir auch sehr, sehr geholfen hat. Und ja, das ist ganz interessant, wie man dann auch einfach merkt, dass die Psyche wiederum, wenn es dir dann psychisch gut geht und du etwas hast, wo du voll aufgehen kannst, wie das dann wiederum dem Körper auch helfen kann. Ne? Also das hatte ich zum Beispiel in letzter Zeit, wenn man dann so das Gefühl hat, boah, jetzt stehen total viele Projekte an, das hatte ich jetzt in letzter Zeit nämlich, und man freut sich total da drauf und ist auf einmal hatte ich wieder viel mehr Energie als vorher und ich habe mich gefragt, wo kommt das jetzt auf einmal alles her? Und ja, das finde ich immer wieder erstaunlich, das so zu sehen, wie da einfach dieses Zusammenspiel auch einfach ist.
Ja.
Und es ist natürlich dann, dass es einem dann auch körperlich einfach viel schlechter geht, wenn man merkt, man hat gerade vielleicht nicht so viele Dinge, die einem Freude schenken im Alltag oder ne, dass dann eher etwas träger wird. Ja, das habe ich auf jeden Fall auch so wahrgenommen.
Definitiv, genau. Also wenn man Dinge macht, die einem Spaß machen, dann hat man sowas nicht. Wie du schon sagst, dann hat man mehr Energie. Genau. Ja.
Okay.
Ja.
Möchtest du abschließend noch etwas sagen?
Möchte ich noch was sagen?
Ja.
Ja, das war jetzt sehr intensiv. Nein. Ach so, was ich noch vielleicht anteasern kann. Ich habe mir überlegt, dass ich, also im Januar wird eine Special-Kollektion rauskommen, weil ich diesmal nicht nur MS mit ins Programm nehme, also ich spreche jetzt von meinem Etsy-Shop, sondern auch andere chronische Erkrankungen.
Bin ich super?
Und da ich ja, richtig, ich auch. Also ich weiß, dass du auch Begleiterkrankungen, ich nenne es jetzt mal Begleiterkrankungen hast, durch den Lupus.
Ja.
Genau, und ich zum Beispiel, ich habe auch Begleiterkrankungen und wir haben jetzt zum Beispiel zwei, die wir uns ja irgendwie mitteilen, sage ich mal. Also einmal die Fatigue und ich habe auch das Renault-Syndrom. Und ich habe halt so viele Leute, also über Endometriose, über den Lupus, über Fibromyalgie, über Epilepsie. Und ich will halt, dass diese Krankheiten auch mehr, in Anführungszeichen, positive Aufmerksamkeit bekommen. Mhm. Und dieses Awareness steht ja auch dafür. Und deswegen kann ich das schon mal verraten, dass es im Januar was ganz Großes geben wird.
Mhm. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall auch schon sehr drauf, das zu sehen. Ich werde auch fleißig die Werbetrommel rühren.
Wunderbar.
Also sobald es online ist, werdet ihr auch bei mir davon hören, auf jeden Fall. Und ja, ich fand, auf eine Sache, die du gerade sagtest, muss ich auch nochmal eingehen, dass man nämlich das versucht, in etwas Positives umzuwandeln. Ne? Dass man einfach natürlich sehr viel Leid erfährt durch so eine chronische Erkrankung, aber dass man dann letztendlich versucht, doch etwas Positives daraus zu gewinnen oder auf eine positive Art und Weise zu verarbeiten, sage ich mal, etwas daraus zu erschaffen, was sonst vielleicht nicht möglich wäre. Ne? Das finde ich auf jeden Fall einen sehr, sehr schönen Gedanken. Genau.
Genau, und da sollen halt die armen Männer dann dran erinnern, richtig. Mhm. Genau das ist damit gemeint.
Ja, dann freue ich mich schon sehr darauf, diese Kollektion zu sehen. Ja, dann sind wir natürlich schon am Ende unserer Folge. Ich danke dir auf jeden Fall für dieses sehr schöne Gespräch. Ich denke, sehr, sehr viele, die sich diesen Podcast hier anhören, werden sich da auf jeden Fall wiederfinden können. Und ja, genau, dann folgt nächste Woche dann ein weiteres Interview und ich freue mich natürlich, wenn ihr dann einschaltet und es euch anhört. Und ja, bis dann.
Bis dann. Tschüss.